Bei uns geht es hier weiter mit dem Buch Nehemia aus dem Alten Testament, vor den Psalmen. Und im Buch Nehemia geht es um den Aufbau der Mauer um Jerusalem. Ich habe da beim letzten Mal ein bisschen über den Zusammenhang, geschichtlichen Zusammenhang erzählt. Wen es interessiert, muss unseren Podcast anhören, weil ich kann das jetzt natürlich nicht alles nochmal wiederholen. Ist ja klar. Und zwar, meine Frage, mit denen ich diesen Text gelesen habe, war, wie können wir im Job, in der Wirtschaft, an der Uni, an der Schule, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Kirche, bei einem ehrenamtlichen Engagement, wie können wir etwas bewegen und verändern? Oder auch, könnte sagen, wie wird eine Vision Wirklichkeit? Beim ersten Kapitel, darum ging es letzten Sonntag, also letzten Church Brunch, haben wir gelernt, etwas wirklich bewegen und verändern kannst du nur, wenn es von Herzens kommt, wenn es deine Herzenssache ist, wenn es eine Leidenschaft von dir ist, wenn du dafür Feuer gefangen hast, wenn du dafür brennst. So war das bei Nehemia jedenfalls. Und ich bin der Überzeugung, das ist so. Und etwas verändern und bewegen kannst du nur, wenn du das Gefühl hast, das ist irgendwie Gottes Auftrag. Da habe ich eine Mitverantwortung in der Sache. Das ist nicht so nach Lust und Laune, sondern ich bin da irgendwie mit drin, ich hänge da mit drin. Und wenn du das Gefühl hast, ich kann daran glauben, dass wir das schaffen. Mit Gott und mit anderen zusammen, wir können das schaffen. Dann kannst du was bewegen. Und wir haben in dem Zusammenhang, ihr erinnert euch vielleicht, über diese Grafik gesprochen, mit dem Tipp, start with why. Wenn du etwas verändern willst, dann fang nicht so oberflächlich an, was kann man vielleicht verändern oder wie können wir das vielleicht mal ein bisschen anders machen, sondern wahre Veränderung für eine Sache kommt von innen, wenn wir uns klar werden, warum, why, warum tue ich, was ich tue? Was ist meine innerste Motivation dabei? Start with why. Das war bei der letzten Predigt. Und wenn das so ist, dass dann eine Vision entsteht, die aus unserem Innersten herauskommt, dann ist meine Erfahrung, dann wird das so kommen. Unweigerlich. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, als man gedacht hat. Und vielleicht ist es ein bisschen anstrengender, als man gedacht hat. Aber die Sache wird so kommen. Unweigerlich. Da gibt es diese schöne Geschichte, die ich mal gehört habe von Walt Disney. Walt Disney, na, Comiczeichner und so, hatte diese Idee mit Disneyland. Und ich habe die Geschichte so gehört, dass Walt Disney gestorben ist, bevor das erste Disneyland eröffnet wurde. Und seine Frau war da und wurde von einem Reporter gefragt und so angesprochen, sagte, Miss Disney, wie schade, dass ihr Mann das nicht sehen konnte. Wie schade. Und sie sagte zu ihm, wissen Sie, Mister, wenn mein Mann das nicht gesehen hätte, gäbe es das nicht. So ist das. So war es auch bei Mose. Mose wurde von Gott beauftragt, das Volk Israel aus Ägypten in das gelobte Land zu führen. Mose hat nie seinen Fuß in das gelobte Land gesetzt. Aber wenn er es nicht gesehen hätte und wenn er nicht diese ganzen 40 Jahre durch die Wüste davon gesprochen hätte und dieses Bild vom Land, wo Milch und Honig fließt, dem Volk vor Augen gemalt hätte, hätten sie es niemals erreicht. So ist das mit Visionen. Wir haben das letzte Mal gesprochen von der Mission zur Vision. Heute geht's von der Vision zur Umsetzung. Denn so ist es nun mal, Visionen fallen nicht einfach vom Himmel, dann sind sie plötzlich da, sondern wir müssen dran glauben und wir müssen darauf vertrauen und wir müssen das leben und sie müssen umgesetzt werden. Und darum geht es im Nehemia Kapitel 2 und 3. Ganz spannend. Meine Predigt hat heute zwei Teile. Der erste Teil ist ein Bibeltheorie, Nehemia Kapitel 2 und 3. Und der zweite Teil ist ein Praxisteil. Da geht es um die Jerusalemkirche. Da werden Wolfgang und Kathi und ich nachher ein bisschen erzählen, wie wir unsere Vision hier in der Jerusalemkirche ganz praktisch umsetzen wollen. Das ist der zweite Teil. Mein erster Punkt Ich lese aus Nehemia Kapitel 2. Es war an einem Tag im Monat Nisan, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Der Wein war bereitgestellt und ich nahm den Becher, füllte ihn und reichte ihm den König. Ich war bei ihm sehr gut angeschrieben. Also der König fand Nehemia als Mundschenk, war er nämlich ziemlich gut. Der König sagte zu mir, warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht. Irgendetwas macht dein Herz schwer. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Dann antwortete ich, der König möge ewig leben. Kann ich denn fröhlich aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und ihre Tore sind vom Feuer zerstört. Darauf fragte mich der König, und was ist deine Bitte? Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel und sagte zum König, mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinen Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Der König, neben dem die Königin saß, finde ich immer interessante Nebenbemerkung. Der König, neben dem die Königin, anscheinend war das sehr wichtig, sonst wäre es vielleicht anders gelaufen, wie gut, wenn die Königin neben dem König saß. Also, der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange wird deine Reise dauern? Wann könntest du wieder hier sein? Und ich nannte ihm eine Zeit und er war einverstanden. Und dann sagte ich zu ihm, mein König, wenn es dir recht ist, dann möge man mir ein amtliches Schreiben mitgeben an die Statthalter der Westprovinz, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Außerdem brauche ich ein amtliches Schreiben an Asaf, den königlichen Oberforstverwalter. Er soll mir Bauholz geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand mir bei. Für die Reise gab mir der König eine Leibwache von Offizieren und Reitern mit. Als ich zu den Statthaltern der Westprovinz kam, übergab ich ihnen die Briefe des Königs. Sanballat, der Heroniter und der Ammoniter Tobia, seine Bevollmächtigter, gerieten in heftigen Zorn, weil einer kam, der den Israeliten helfen wollte. Meine Gedanken zu diesem Text. Erster Punkt. Wenn du etwas bewegen und verändern willst, rede mit den richtigen Leuten. Rede mit den richtigen Leuten. Rede, wer etwas bewegen und verändern will, muss reden. Nehemia redet. Eine Frage an dich. Was sind für dein Projekt die Schlüsselpersonen? Mit wem musst du reden? Mit wem müsstest du mal reden? Der erste, mit dem Nehemia redet, das hatten wir beim letzten Gottesdienst, war Gott. Hier steht ja, es war an einem Tag im Monat Nisan. Der Monat Nisan ist 4 Monate später als der Monat Kislev, wo Nehemia von Hanani die Nachricht gehört hat, dass es in Jerusalem so schlecht geht. 4 Monate lang war er dazwischen. Was hat Nehemia da getan? In der Bibel steht, er hat gebetet. 4 Monate reden mit Gott. Die erste Schlüsselperson sozusagen. Und dann redet er nicht mit dem Oberpförtner vom Königsschloss, sondern was sind die Schlüsselpersonen? Er fängt ganz oben an, finde ich super, beim König direkt. Mit wem muss ich reden? Wenn wir etwas bewegen wollen, müssen wir mit Leuten reden. Ist oft nicht so einfach. Dem Nehemia zitterten die Knie, wie Matthias vorhin. Ja. Und wenn man nicht so richtig weiß, was man zum König sagen will, sagt man erstmal, der König lebe ewig. Ja. Das ist nie falsch. Ja. Aber dann nimmt er allen Mut zusammen und erzählt seine Story. Das ist auch so was mir auffällt. Der sagt nicht, naja, König, na, da gibt's ja so ein Land hier, so ein Stück, einiges Stück westlich von uns, also so eine Stadt. Da liegt ziemlich im Trümmer. Das interessiert, dass irgendwo irgendeine Stadt ist, wo die Stadt Stadtmauern in Trümmern liegen, interessiert keinen Schwanz. Aber was die Menschen berührt, sind persönliche Geschichten. Nehemia erzählt und sagt, die Stadt, meine Väter begraben sind, liegt in Trümmern. Und das ist ihm abzuspüren. Der König spricht ihn ja an und sagt, irgendwas stimmt mit dir nicht. Er erzählt voller Emotionen seine Story. Und wir müssen Geschichten erzählen. Wenn wir hier was verändern wollen, wir müssen Geschichten erzählen, was wir selber hier erlebt haben und was unsere Freunde hier erlebt haben. Also er erzählt seine Geschichte, sehr persönlich, sehr emotional. Und dann äußert er seine Bitte. Das ist auch wichtig, wenn wir mit den Schlüsselpersonen reden, irgendwann können wir nicht nur Geschichten erzählen, wir müssen sagen, Hand aufs Herz, was will der Kerl? Ich brauche Sonderurlaub, ein paar Monate. Und er denkt nicht zu klein, er denkt gleich weiter und sagt, und ich brauche ein Schreiben und noch ein Schreiben und Bauholz. Naja, und mein Haus, von meinem Haus brauche ich auch ein bisschen was. Think big, nicht zu klein denken, wenn wir in solchen Gesprächen sind. Also mein erster Gedanke, wer eine Vision umsetzen will, etwas bewegen und verändern will, muss mit Leuten reden. Häng das Ding, worum es geht, nicht zu schnell an die große Glocke, sondern rede erstmal mit ein paar Schlüsselpersonen, mit Gott und dann mit ein paar wichtigen Leuten. Dass du, wenn du es dann an die große Glocke hängst, dass es eigentlich ein Selbstläufer wird. Okay? Erster Punkt, rede mit den richtigen Leuten. Zweiter Punkt, mach einen guten Plan. Also noch ist Nehemia irgendwie hier. Er hat da vorne sehr, sehr konkret eine Vision. Wir bauen die Jerusalem, die Mauer wieder auf. Aber das Ganze dazwischen, wie das werden soll und was dafür getan werden muss, ist erstmal noch eine große Lehre. Man braucht da keine super Details, aber ein paar Meilensteine, wie es denn werden soll, muss man schon irgendwie parat haben. Also wenn wir vorhin auch gesagt haben, start with why, bei der Visionsentwicklung, da müssen wir jetzt spätestens irgendwann müssen wir auch sagen, okay, and care about the what and the how. Irgendwann muss ich sagen, was wollen wir denn machen und wie wollen wir das erreichen? Das muss jetzt kommen. Mach einen guten Plan. Mach einen guten Plan. Kleiner Zeitsprung. Als ich in Jerusalem ankam, wartete ich zunächst 3 Tage. Dann begab ich mich in der Nacht auf Erkundung, nahm aber nur wenige Männer mit. Ich hatte noch keinem Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte und was ich für die Stadt tun wollte. Ne? Nicht zu früh an die große Glocke hängen. Erstmal Schlüsselpersonen sprechen und einen Plan machen. Ich nahm auch keine Reittiere mit, außer dem einen, auf dem ich ritt. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor und von dort aus südwärts in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor. Ich untersuchte genau, wie weit die Mauern Jerusalems eingerissen und die Tore verbrannt waren. Dann wandte ich mich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Weil ich an der Mauer entlang mit meinem Reittier nicht mehr weiterkam, ritt ich noch ein Stück unten im Tal weiter, um mir ein Bild vom Zustand der Mauer zu machen. Dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Die Ratsherren der Stadt wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich vorhatte. Denn bis dahin hatte ich noch keinem etwas von meinen Plänen mitgeteilt. Weder den Priestern noch den Männern der ersten Familien und den Ratsherren noch allen übrigen, die mit der Sache zu tun hatten. Eine Vision entwickeln, mit Gott und mit Schlüsselpersonen sprechen und dann mach einen Plan, wie es denn gehen kann. Wie will ich das umsetzen? Was muss dafür passieren? Nehemia macht einen Plan, eine Analyse. Wer etwas bewegen will, ist so meine Erfahrung, der braucht nicht nur eine Vision. Manche Leute brauchen so, denen reicht so ein großes Bild, aber es gibt auch viele, die brauchen irgendwie so ein paar Meilensteine dazwischen. Die können mit so Visionen nicht viel anfangen. Und wenn ich Menschen mitnehmen will, eine Gemeinde zum Beispiel oder in der Firma, eine Abteilung, muss ein bisschen Fleisch dabei. Also wer etwas bewegen will, braucht einen Plan. Mein dritter Gedanke. Und dann Gewinne möglichst viele. Wenn du eine Vision hast und einen ungefähren Plan, wie es gehen kann, dann mobilisiere und gewinne möglichst viele, die mitmachen. Möglichst viele für dein Projekt. Nun aber sagte ich, nachdem die Vision steht, nachdem die Schlüsselpersonen, nachdem die Analyse, nachdem der Plan steht, nun aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was mir der König gewährt hatte. Und dann sagten sie, ja, ans Werk, bauen wir sie wieder auf. Und sie machten sich mit Eifer daran, die Vorbereitungen zu dem wichtigen Unternehmen. Wer eine große Vision verwirklicht haben will, muss möglichst viele Leute dafür begeistern. Der muss es schaffen, dass möglichst viele mitmachen bei dieser großen Sache. Und Nehemia schafft das. Das war jetzt schon das Kapitel 2. Das komplette Kapitel 3 im Nehemia-Buch ist eine Liste der Bauleute. Also das fängt so an, ne? Der oberste Priester Eliashib und seine Brüder, die Priester, bauten das Schafstor wieder auf. Die Einwohner von Jericho bauten den anschließenden Mauerabschnitt wieder auf. Der nächste Abschnitt baute Sakur, der Sohn von Imri, wieder auf. Die Sippe Senaa und so weiter und so weiter. Das geht jetzt ein ganzes Kapitel lang, ich glaube hier 32 Verse. Die Liste der Bauleute liest sich wie so eine Excel-Liste. Zunächst langweilig, bei genauem Hinsehen fallen zwei Sachen auf. Finde ich ganz spannend. Man muss mal die Bibel auch zwei, dreimal lesen und dann stößt man auf so ein paar Details, wo man sagt, guck mal an. Es fällt auf, alle machen mit und zwar, alle machen irgendwie mit, ja, bei diesem Mauerbau. Und zwar auch die, sagen wir mal, nicht unbedingt die Ausbildung und wahrscheinlich auch nicht besonders das Talent hatten. Hier steht zum Beispiel im Vers 8, Usiel, der Sohn von Harhaja aus der Familie der Goldschmiede, besserte den nächsten Abschnitt aus. Den anschließenden Teil setzte Hanania, der Salbenmischer, instand. Und Refaja, der Sohn Hurs, Vorsteher des halben Verwaltungsbezirks, also so ein Verwaltungsfachangestellter, ja, von Jerusalem, besserte den nächsten Mauerabschnitt aus. Nehemia hat es irgendwie geschafft, alle mit anzustellen. Da gab es keine Ausreden. Hey, ich bin Salbenmischer, ich habe keine Ahnung vom Mauerbau. Egal. Die waren alle begeistert dabei, die haben alle mitgemacht. Irgendwie haben sie es irgendwie geschafft. Die Goldschmiede und die Salbenmischer und die Verwaltungsfachangestellten und die Priester waren auch mit dabei. Alle machen mit. Und dann gibt es in Vers 5 einen Vers, die Einwohner von Tekoa besserten den anschließenden Mauerabschnitt aus, aber die vornehmen Männer dieser Stadt weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir zugewiesen wurden. Okay, es gab auch eine Liste von denen, die nicht mitgemacht haben. Kann man sich ja mal so persönlich fragen, ja, auf welcher Liste willst du stehen? Ist so ein bisschen peinlich für die vornehmen Leute von Tekoa, dass sie bis heute in der Bibel stehen. Würde ich nicht riskieren. Okay, alle machen mit. Eine große begeisternde Sache. Die Salbenmischer und die Goldschmiede waren vorne dran. Finde ich super. Und das Zweite, was auffällt, Nehemia macht Betroffene zu Beteiligten oder Beteiligte zu Betroffenen. Da gibt es eine interessante Randbemerkung manchmal. Zum Beispiel hier Vers 28. Den Abschnitt oberhalb des Rosttores setzten die Priester instand, jeder seinem Haus gegenüber. Zadok, der Sohn von Immer, arbeitete an dem Teil der Mauer, der seinem Haus gegenüber lag. Finde ich interessant, wenn wir Leute für ein Projekt zum Mitmachen gewinnen wollen, werden sie unweigerlich direkt oder indirekt sich fragen, was habe ich davon, wenn ich hier mitmache? What's in for me? Was habe ich davon, wenn ich hier mitmache? Und wir müssen ihnen diese Frage beantworten. Und die Frage von Nehemia war ganz offensichtlich, wenn du hier an deinem Haus die Mauer aufbaust, dann hast du und deine Familie Schutz. Wenn wir hier in Jerusalem ein bisschen was werkeln und die Kirche verschönern und etwas geeigneter für uns umbauen, dann haben wir was davon. Und unsere Familien und unsere Freunde, die wir hier mit herbringen wollen. Und vielleicht sogar die ganze Nachbarschaft und die ganze Stadt. Das ist der Nutzen. Was ist dein persönlicher Nutzen hier drin? Wir müssen das beantworten, weil wir uns diesen Ort hier schöner machen. Okay, dritter Gedanke, möglichst viele mobilisieren und begeistern und mitnehmen und an die Arbeit bringen. Und es gibt keine Ausreden, ich bin hier nur Salbenmischer, ich kann das nicht. Und viertens, halte den Glauben hoch, die Moral. Sorge für die Gewissheit, dass das Projekt machbar ist. Und wehre den Anfängen, wenn hier irgendwie schlecht geredet wird. Es wird eine Durststrecke kommen, immer. In jedem Projekt gibt es Durststrecken. Und dann sei auf der Hut und halte die Moral und halte den Glauben hoch. David hier, der uns gerade geholfen hat, mein Sohn und ich, wir machen gerade bei unserem Haus so einen kleinen Stellplatz für Fahrräder, so Pflastern. Und die erste blöde Aufgabe ist ja, man muss hier erstmal ausschachten, so 20, 30 Zentimeter, ist nicht so viel Belastung drauf, Fahrräder, ne? Ausschachten. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass die erste Schicht so 10 Zentimeter voll mit Wurzeln ist. Das haben wir komplett unterschätzt. Und jetzt vor ein paar Tagen, in Schweiß gebadet hier mit dem Spaten und mit einer Hacke und so, verschmiert mit Taten, echt alle, man ist ja nichts mehr gewohnt, ja. Mit Taten alle Knochen weh, fragt mein Sohn mich, Papa, glaubst du, wir schaffen das überhaupt? Was ist meine Antwort? Was ist meine Antwort? Ich sag, okay, das ist schwerer, als wir gedacht haben. Und es dauert ein bisschen länger, aber wir schaffen das. Ist doch klar. Wenn ich zu dem Zeitpunkt, wo wir fertig sind und alle Knochen sagen, ich glaube, wir schaffen das nicht, dann können wir es gleich bleiben lassen. Wir müssen die Moral hochhalten und den Glauben. Als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem von unserer Absicht hörten, kamen sie und machten sich über uns lustig und sagten, da habt ihr euch aber ein bisschen etwas Großes vorgenommen. Ein bisschen zu groß für euch. Wollt ihr am Ende noch beim König auflehnen? Wenn ich eine Sache erfahren habe, dann die, wenn wir dran gehen, Visionen umzusetzen und neue Wege zu gehen, Kirche mal neu zu denken, eine Kirche der Zukunft zu träumen, dann sind die Spötter und die Madigmacher und die Negativräder auf dem Plan. Nicht, dass man mal eine sachliche Rückfrage stellen kann, habt ihr euch das auch gut überlegt und so weiter, aber der Ton macht die Musik. Diese Überheblichkeit, dieses Zerreden von allem Neuen macht die Moral kaputt. Und es ist unsere Aufgabe, die Moral und den Glauben hochzuhalten. Nehemia schreibt, ich ließ ihnen ausrichten, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir, seine Diener, machen uns ans Werk und bauen die Mauer auf. Euch aber geht Jerusalem nichts an, denn ihr habt hier weder Grundbesitz noch irgendeinen Rechtsanspruch. Ihr habt euch nie um die Stadt verdient gemacht. Volle Keule zurück. Ihr habt euch nie, was wollt ihr überhaupt, ja? Auf gut Deutsch, verpisst euch. Wir haben Gott auf unserer Seite. Wir sind entschlossen und Gott wird es uns gelingen lassen. Er schreibt ihnen eine E-Mail. Und dass wir das nicht vergessen, bei unserem Projekt hier habe ich gedacht, ich schreibe das mal auf. Wo sind meine Stifte? Unser Gott wird es uns gelingen lassen. Wir bauen Wieder auf. Schönen Gruß. Schönen Gruß. Nehemia. Vers 20. Das hängen wir da hinten hin. Und wenn die Spötter aufkreuzen und die Zweifler und die Madigmacher, sagen wir hier, gar nicht viel reden. Unser Gott wird es uns gelingen lassen. Amen. Jetzt singen wir ein Lied und nachher kommt der zweite Teil. Wir hören ein Lied. Auch gut.